Herzlich willkommen zum letzten Mittwochs-Podcast über die Apostelgeschichte. Weil der Bibletrack am Sonntag fürs Erste zu Ende geht, wird das auch der letzte Podcast von mir sein. Und darum werde ich nicht nur einen Rückblick machen, sondern auch einen Ausblick und so ein bisschen einen Abschluss von der Apostelgeschichte. Das heisst, wir haben heute ein bisschen etwas von uns. Ich hoffe, ihr freut euch. Wir sind das letzte Mal in Kapitel 17 stehen geblieben, wo der Paulus auf dem Areopag in Athen eine Predigt gehalten hat, wo die Leute dort nur mäßig überzeugt hat. Die Szene spielt ja immer noch auf der zweiten Missionsreise von Paulus. Und die nächsten paar Kapitel bis Kapitel 19 führen den Paulus auf weitere lange Reisen, aber auch zu ein paar langen Aufenthalten. Auf seiner zweiten Reise bleibt er lang in Korinth, auf der dritten Reise in Ephesus, Korinth in Kapitel 18, Ephesus in Kapitel 19. Und die beiden Städte sind nicht einfach irgendwelche Provinznester gewesen, sondern richtige Metropolen mit mehreren hunderttausend Einwohnern. Für die Göttin Artemis, wo in Kapitel 19 ja der Anlass für einen Aufstand ist von diesen Silberschmied, ist in Ephesus ein Tempel gestanden, wo zu den sogenannten sieben Weltwunder gehört hat. Die grossen Städte haben also pulsiert von Leben und Kultur und Religion, und der Paulus und viele andere Christen haben dort versucht, Menschen fürs Evangelium zu gewinnen. In den Erzählungen fällt wieder auf, dass der Widerstand gegen die christlichen Gemeinden von verschiedenen Seiten gekommen ist, manchmal von heidnischer Seite, zum Beispiel in Ephesus, manchmal aber auch von jüdischer Seite, wie in Korinth. Die römische Regierung scheint sich für das Ganze nie gross zu interessieren. Ob die Römer gegenüber den Christen tatsächlich so tolerant gewesen sind, ist nicht ganz sicher. Der Lukas zeigt in seinem Buch ein deutliches Interesse daran, um das Verhältnis zu der römischen Regierung als etwas Positives darzustellen. Das könnte aber auch ein Idealbild sein. Also so stellt sich der Autor das richtige Verhältnis zu der römischen Regierung vor. Es ist aber wahrscheinlich tatsächlich so, dass die Christen in den frühen Jahren nicht gross verfolgt worden sind. Das Judentum hat im Römischen Reich also erlaubt, die Religion gelten, man hat dürfen ausüben. Und es ist wahrscheinlich, dass die Römer das Christentum am Anfang tatsächlich einfach als eine bestimmte Richtung vom Judentum angeschaut haben. Und wo sich die beiden Richtungen mehr und mehr voneinander gelöst haben, hat das Christentum den Status von einer erlaubten Religion verloren. Später, vielleicht schon um die Zeit der Abfassung der Apostelgeschichte, hat es vermehrt auch stärkere Verfolgungen von Christen gegeben im Römischen Reich. Die Botschaft, dass es nur einen Gott gibt und dass man niemand anderem mehr muss gehorsam sein, hat sicher auch politische Sprengkraft gehabt. Aber in der Darstellung vom Autor in der Apostelgeschichte ist das in dieser frühen Zeit noch kein Problem gewesen. Er betont auch immer wieder, besonders durch die Rede von Paulus während seinem Prozess, dass das Christentum für die römische Regierung nicht gefährlich ist. Der Autor beweist in den Reisebericht von Paulus auch, dass er ein brillanter Schriftsteller ist. Es kommen immer wieder Passagen vor, wo er einfach Ort oder Personennamen aufzählt und beschreibt, wo der Paulus durchgereist ist. Es ist unglaublich, was für Distanzen der Paulus über all die Jahre zurückgelegt hat, Tausende von Kilometern zu Fuß oder mit einem Schiff. Aber die Passagen werden unterbrochen und ausgeschmückt durch Episoden und Anekdoten, was der Paulus und seine verschiedenen Begleiter so alles erlebt haben. Und es gibt viel darüber zu sagen, was die farbigen Szenen im Einzelnen für Funktionen haben, aber ich will einfach einen Aspekt vorheben. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass im ersten Teil vom Buch viel Zeit dem Petrus gewidmet war. Er ist sozusagen die Hauptperson im ersten Teil. Im zweiten Teil ist es dann eher der Paulus. Und die beiden werden immer wieder ganz subtil einander gegenübergestellt und das ein bisschen auf die gleiche Ebene gestellt. Zum Beispiel entkommen beide auf wundersame Art und Weise aus dem Gefängnis. Oder beide halten grosse Reden und übrigens auch fast gleich viel, der Petrus 8 und der Paulus 9. Beide bringen das Evangelium zu den Heiden. Beide haben die Fähigkeit, Menschen zu heilen. Beide auferwecken eine tote Person. Der Petrus die Tabitha und der Paulus der junge Mann in Ephesus, der aus dem Fenster geht. Und so weiter. Es gibt auch noch andere Parallelen. Der Autor hat die beiden Protagonisten extra auf die gleiche Höhe gestellt, um zu zeigen, dass es Kontinuität gibt zwischen den Aposteln, da gehört der Petrus dazu, und den Christen von der zweiten Generation, die Jesus nicht mehr persönlich kennt haben, wie zum Beispiel der Paulus. Viele von diesen Sachen, die sie machen, erinnern auch an Jesus, zum Beispiel auch das Gerichtsverfahren, wo der Paulus nach seiner Ankunft in Jerusalem durchmachen muss. Gegen Ende seiner Reise, wo der Paulus nach Jerusalem geht, um eine Kollekte zu überbringen, wird er von mehreren Leuten gewarnt, dass Unheil auf ihn wartet. Auch in seiner Abschiedsrede in der Nähe von Ephesus geht er selber nicht davon aus, dass er die Leute wieder mal wird sehen. Aber in Jerusalem wird er ja dann tatsächlich verhaftet und vor dem Hohen Rat verhört. Weil er aber römischer Bürger ist, kann er sich in Caesarea vor dem Statthalter Felix verteidigen. Sein Bürgerrecht hilft dem Paulus also einmal mehr. Seine Ankläger versuchen dann, dem Ganzen wieder einen politischen Anstrich zu geben und sie behaupten, dass die Christen Unruhe stiftet. Der Paulus verteidigt sich und der Felix lässt die Sache einfach mal auf dem Tisch liegen, bis sie ihn nicht mehr angeht, weil jemand anders Statthalter wird. Bis da haben wir heute gelesen. Wer also den Rest vom Podcast erst später will hören, der muss jetzt ausschalten und später an dem Ort wieder einschalten. Wir fragen uns, was passiert jetzt? Der Paulus hat eigentlich noch nach Rom wollen gehen. Wie kommt er dort an? Und was ist mit dem Befehl von Jesus, seine Anhängerinnen und Anhänger sollen Zeugen sein bis ans Ende der Welt? Ist das schon erfüllt? Also das Buch geht natürlich noch weiter. Der Paulus macht nämlich in der Gerichtsverhandlung ein bisschen einen Kunstgriff. Der neue Statthalter, der Festus, würde ihm eigentlich gern vor einem Hohen Rat einen Prozess ermöglichen, weil es ja um eine religiöse Angelegenheit geht. Weil der Paulus aber ein Römer ist, müsste er dem zustimmen. Und er stimmt nicht zu, sondern er sagt einfach kurzerhand, er wolle sich vor dem Kaiser in Rom verteidigen. Und das darf er auch, die Bitte wird erfüllt. Und in einer abenteuerlichen Überfahrt inklusive Schiffbruch in Malta kommt der Paulus nach Rom. Und es hat dort zwei Geschichten, eben einerseits der Schiffbruch und dann auf Malta wird der Paulus von einer Schlange gebissen und es macht ihm überhaupt nichts. Und die Geschichten, die zeigen ihn immer wieder als einen vernünftigen Mann, der die richtigen Entscheidungen trifft. Sie zeigen aber auch, dass es eben einem göttlichen Willen entspricht, dass der Paulus nach Rom kommt und dort vor dem Kaiser kann über das Evangelium reden. Dort in Rom begegnet er nochmal den Juden und es gibt einen weiteren Konflikt. Der Paulus endet die Auseinandersetzung mit einem Jesaja-Zitat und er unterstellt den Juden, die dort sind, dass sie blind und taub sind, mit Hilfe dem Zitat. Und nach der Auseinandersetzung geht er wieder zu den Heiden predigen. Die Passage ist eigentlich ein bisschen traurig. Wir haben während der ganzen Apostelgeschichte gesehen, dass das Verhältnis zwischen Heidenchristen und Judenchristen, aber auch zwischen Juden und Christen generell, sehr schwierig war. Die Apostelgeschichte hat da leider nichts sehr Erbauliches zu sagen. Das Christentum wird in Zukunft vor allem eine Religion der Heiden sein. Und das ist es ja bis heute. Die Versuche, die beiden Strömungen zu vereinen und beieinander zu halten, sind im Grossen und Ganzen nicht erfolgreich gewesen im Rückblick. Aber der Abschluss vom Buch ist dann sehr optimistisch. Der Paulus hat nur 2 Jahre verkündet und ist allem Anschein nach erfolgreich gewesen. Und dort hört dann das Buch auf, in Kapitel 28. Es sieht nach einem ein bisschen abrupten und komischen Schluss aus. Was ist mit dem Paulus noch passiert? Hat er vor dem Kaiser können reden? Der Autor sagt da nichts dazu. Wir können heute nur vermuten, was passiert ist. Wahrscheinlich hat der Paulus tatsächlich noch einen Prozess bekommen in Rom. Aber wahrscheinlich ist er auch nicht sehr gut rausgekommen. Der Kaiser zu dieser Zeit war der Nero. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist nicht gerade dafür bekannt, dass er die Christen gern gehabt hat. Nach einem Brand in Rom im Jahr 64 hat er die Christen blutig verfolgt. Gemäss den alten Traditionen ist der Paulus in Rom hingerichtet worden und das ist auch recht wahrscheinlich. Der Lukas hat seinen Schluss aber recht offen gelassen, obwohl er sicher gewusst hat, was aus dem Paulus geworden ist. Vielleicht hat er mit einer positiven Nachricht aufhören. Das Evangelium ist jetzt im Herz vom Römischen Reich angekommen. Vielleicht hätte es auch nicht zu dem Bild gepasst, das er von der römischen Regierung hat zeichnen wollte. Wenn jetzt der Kaiser plötzlich die Christen hätte hinrichten lassen, dann wäre das nicht ganz im Interesse von Lukas gewesen. Der offene Schluss ist aber vielleicht gar keine schlechte Idee. Weil die eigentliche Hauptperson der Apostelgeschichte ist nicht der Paulus und auch nicht der Petrus, sondern es ist Gott selber. Durch seine Führung und Bewahrung und Unterstützung hat sich das Evangelium in grossen Teilen vom Römischen Reich verbreitet. Das ist die wichtige Botschaft, die der Autor hat überbringen wollte. Und das bringt mich zurück zu einer Frage, die ich im ersten Podcast gestellt habe. Was heisst es, dass die Apostel Zeugen sein sollen bis ans Ende der Welt? Ist das tatsächlich in Erfüllung gegangen? Und die Frage hat es recht in sich. Weil wenn man es genau überlegt, ist zwar die christliche Botschaft weit gekommen und hat sich stark ausbreitet, aber ist mit Rom tatsächlich das Ende der Welt gemeint? Das wäre doch eher die Mitte der Welt. Ich habe ehrlich gesagt keine Antwort auf die Frage. Vielleicht hat der Autor mit dem Ende der Welt tatsächlich Rom gemeint und damit wird der Befehl dann erfüllt. Aber vielleicht hat er auch das offen gelassen. Der Autor hat dafür Leute geschrieben, die selber zu dieser immer noch sehr jungen Bewegung gehört haben. Die Aussage von Jesus am Anfang könnte auch ein Aufruf an die Gemeinden und Christen sein, das Evangelium eben noch weiterzutragen. Dann wird die Apostelgeschichte sozusagen ein Mutmacher, der die Anfänge der Kirche beschreibt, aber auch dazu auffordert, die Geschichte weiterzuschreiben. Ich weiss nicht, was du zum Ende vom Buch denkst. Mich persönlich lässt es mit einigen Fragen zurück, aber vielleicht ist das ja auch genau das Ziel gewesen. Die Apostelgeschichte ist ganz ein wichtiges Zeugnis für die Anfänge der Kirche. Sie gibt uns Einblick ins Leben der ersten Christen und man ist sich heute einig, dass sie viele Sachen historisch zuverlässig berichtet. Die Menschen, die Orte, die vorkommen, und Paulus seine Reise, vieles von diesen Sachen hat es so wirklich gegeben. Aber wir haben auch gesehen, dass der Autor nicht einfach trockene Geschichtsschreibung betreibt. Er hat auch eigene Interessen, die er will zur Sprache bringen. Und er hat es wunderbar beherrscht, Geschichten farbig und ausgeschmückt zu erzählen und ihnen so noch mehr Sinn zu geben. Die Quellen, die er hatte, hat er nicht nur übernommen, sondern auch selber nochmal deutet und sinnvoll zusammengestellt. All die Sachen zusammen machen die Apostelgeschichte heute zu einem mega spannenden und abwechslungsreichen Bericht mit Geschichten über die Geburtsstunde vom Christentum. Ich hoffe, du hast immer mal wieder ein bisschen Inspiration bekommen aus diesen Podcasts. Am Sonntag geht der Bible-Track fürs Erste zu Ende. Und damit natürlich auch die Podcast-Reihe. Zum Glück können sich ja jetzt viele Jugendgruppen wieder treffen und ich hoffe natürlich, dass ihr das werdet geniessen. Als letztes gebe ich nochmal meine Quellen an. Ich habe natürlich auch das mal ein Buch benutzt, um mich zu der Apostelgeschichte zu informieren. Und es heisst «Kirchenträume» vom Heinrich Kraus und dem Markus Lau. Und es ist ein gut leserlicher Kommentar zu der Apostelgeschichte. Jetzt wünsche ich noch ganz eine gute Woche, viel Spass noch beim Lesen und alles Gute für die kommende Zeit.